Herzlich willkommen zum Woodcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Woodcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum Absolventengespräch. Heute bei mir ist die Lisa Maria Lagner. Hallo Lisa, danke, dass du die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass Sie da sind.
Selbstverständlich. Wir haben über LinkedIn geschrieben und sind irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir auch gemeinsam reden, weil du hast das Studium bzw. das Bachelorstudium vor kurzem erst beendet. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was du da so zu sagen hast. Aber ganz grundsätzlich würde mir einfach einmal interessieren, wo bist du aufgewachsen?
Ja, also ich bin aufgewachsen in Busanitz. Das kennt wahrscheinlich niemand. Das ist ein 800-Seelendorf in Kärnten.
Ist das in der Nähe zu Klagenfurt oder zu?
Nein, es ist generell ist nichts in der Nähe. Okay. Sehr viel Feld und Wald. am nächsten wäre das so Spital an der Drau, falls man es kennt. Also so Mühlstädter See. Aber es ist auch noch weiter entfernt, würde ich sagen.
Okay. Und wie bist du auf den Rohstoff Holz aufmerksam geworden?
Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. In der Hauptschule, weil am Land ist es ja normal, dass man in die Hauptschule geht, hat jeder sich schon entschieden, wie er halt den weiteren Bildungsweg einschlägt oder Lehre macht und so weiter. Und ich habe halt gar nicht gewusst, was ich machen möchte. Und dann ist so eine Berufsberatung in diese Schule gekommen, so Spezialistin, und hatte dann so einen Test mit mir gemacht, so quasi, welche weiterführende Schule halt gut zu mir passen würde. Das ist halt so basierend auf deine Interessen und so. Und dann ist halt rausgekommen, ja, okay, räumliches Denken ist sehr stark ausgeprägt. Und die Empfehlung war halt dann entweder HTL in Villach für Innenarchitektur und Holztechnik oder HTL in Verlach Industriedesign. Mhm. Und da ich halt aber natürlich nicht ins Heim wollte, warum auch immer, habe ich mich dafür entschieden, halt dann, okay, dann schaue ich mir halt mal die HTL an, also die Innenarchitektur, war dann nach dem Tag der offenen Tür und das hat mich eigentlich dann relativ begeistert, da habe ich mich dann beworben und ja, so hat eigentlich der Weg dann angefangen mit der Holztechnik, also genau.
Wann hast du dort angefangen?
In 2009.
2009, das heißt 2009 bis 2014 dort die HTL besucht.
Ja, genau.
Du hast gesagt, Tag der offenen Tür, hat es da auch sowas wie Schnuppertage gegeben? Also ich kann mich nur erinnern, bei mir in der HTL hast du 2 Tage in der Schule verbringen können. Hast du sowas auch gemacht?
Es hat es gegeben, das weiß ich noch, aber irgendwie habe ich das, warum auch immer, nicht gemacht. Also es hat mir, glaube ich, schon gereicht, einfach das zu sehen und auch den Maschinenpark anzuschauen und so. Und es war dann für mich schon ausreichend, dass ich mir dann gedacht habe, okay, das mache ich dann. Also wahrscheinlich war auch die Verzweiflung ein bisschen im Hintergrund so, was mache ich sonst?
Okay, ja. Hast du da sonst nirgends beworben gehabt oder warst du direkt auf die HTL?
Also zuerst wollte ich eigentlich immer in die CHS gehen, Kunst. Mhm. Und da habe ich auch den Tag auf eine Tür angeschaut. Das hat mir aber dann irgendwie sehr abgeschreckt. Das war mir dann doch zu künstlerisch. Und eigentlich habe ich mich, glaube ich, nur da beworben und ich glaube, so zweite Stelle war Hack oder so, aber weiß gar nicht mehr so genau.
Sehr spannend. Also das bringt mich dann eigentlich schon zum nächsten Punkt und das war quasi dein Einstieg zum Holz. Wie hast du nach der HTL dann den Weg zur BOKU gefunden?
Ja, also nach der 5 Jahre später war ich halt wieder auf dieser gleichen auf diesem Scheideweg so quasi, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt wieder nicht gewusst, okay, soll ich jetzt studieren gehen oder soll ich arbeiten gehen? Und eigentlich wäre halt voll gern so eigentlich arbeiten gegangen, in so ein Planungsbüro. Aber dann habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache einen europäischen Freiwilligendienst in Estland, so für 10 Monate, wo ich dann auch ein bisschen noch weiter überlegen kann, was ich machen möchte. und haben ihn dann eben, wo ich dann in Estland war, sehr viel Zeit gehabt zu überlegen. Da habe ich mal reflektiert, okay, was hat mir eigentlich besonders gut an der HTL gefallen? Was habe ich richtig cool gefunden? Und dann bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, okay, dieser ganze technologische Part und so, den habe ich immer mega spannend gefunden und habe dann mal gegoogelt, weil da hat es ja jetzt schon so Internet gegeben, da hat ja nicht jemand zu mir kommen müssen, mit mir einen Test machen müssen, oder? Mhm. Und habe es dann gegoogelt und bin halt dann auf die BOKU so gestoßen und habe mir gedacht, okay, es gibt Holz- und Naturfasertechnologie, spannend, und so bin ich dann eigentlich, habe ich mich dann angemeldet.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast die nur übers Internet informiert. Hast du irgendwie die BOKU besucht vorher oder hast du direkt von dem aus entschieden, das mache ich jetzt?
Ja, also ich war ja dann noch in Estland und ich habe dann sogar mit dieser Nachfrist habe ich dann angefangen noch zu studieren und so. Deswegen ist das eigentlich alles so ziemlich, also nicht spontan, aber einfach halt sehr schnell entschieden gewesen. Und nein, ich habe nicht die BOKU besucht oder so. Habe aber dann jemanden gekannt, eben von der HTL, die mit mir in die Parallelklasse gegangen ist, die aber nicht Holz- und Naturfasertechnologie gemacht hat, sondern Landschaftsarchitektur. Und da habe ich mir dann ein bisschen Infos abgeholt und so über die BOKU per se. Also es ist nicht so, dass ich nicht, gar nicht vorbereitet war.
Naja, es wäre ja überhaupt kein Problem. Wenn man das sieht und sofort davon überzeugt und Feuer und Flamme ist, ist es ja eher gut. Was mich da jetzt noch interessieren würde, ist, du hast vorher gesagt, du wolltest jetzt nicht unbedingt weg von zu Hause während der HTL-Zeit. Für das Studium war es dann irgendwie klar, es geht nach Wien. Wie war das für dich?
Ich glaube, ich wollte einfach nur nicht in so ein Internat. Ich glaube, das war eher dieser Grund, wieso ich nicht weg wollte, weil eigentlich von Kärnten weg wollte ich ja eigentlich schon länger, deswegen auch das Europäische Freiwilligendienst, obwohl jetzt nichts gegen Kärnten spricht, aber einfach so zur generellen Entfaltung wollte ich das halt einfach irgendwie. Und nein, das war eigentlich also ich glaube, durch diese Distanz, die schon das Auslandssemester generiert hat, ist es überhaupt kein Problem gewesen, da wegzugehen und so. Und wisst ihr, es ist halt, wenn man am Land aufwächst und dann in die Großstadt, ist eh alles so super toll und ja.
Ja, also das, der Tobias Nenning, der im ersten Absolventengespräch dabei war, der hat ja erzählt, für ihn war das auch so quasi Wien, die Großstadt, zu der er unbedingt hin wollte. Das dürfte sehr gemeinsames Sein für viele vom Land. Habe aber auch schon das Gegenteil gehört. Also Bernhard Ungerer, der auch bei uns arbeitet, der ist genau in die andere Richtung. Der hat gesagt, für ihn war das eher so, er möchte jetzt nicht unbedingt weg aus Tirol. Ja. Aber ich glaube, der Großteil sieht das schon irgendwie als Vorteil.
Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie du selbst einfach, was dir wichtig ist oder so. Aber bei mir war halt einfach so, ich wollte halt immer in einer Großstadt und ich wollte es halt immer kombinieren irgendwie mit dem Studium, und das war halt eh immer schon ein Ziel. Das war halt immer so, okay, weg vom Land und so, und genau, aber eben, es interpretiert halt jeder anders, oder?
Aber das heißt, du hast dann auch in Wien in einer WG oder einzeln gewohnt und nicht in einem Internat, oder?
Also lustigerweise habe ich sogar angefangen mit dem Internat, weil ich halt nicht mal Zeit gehabt habe. Ich bin direkt von Estland nach Wien gezogen, ohne überhaupt heimzukommen oder so. Ich habe einfach meinen Koffer genommen und bin halt dann dahin. Und das ist halt nur gegangen über Studentenwohnheim, weil die WGs sind halt da ein bisschen unflexibler, würde ich sagen, was ich voll verstehe. Und deswegen war das halt so quasi die Notlösung, so ein Jahr in das Studentenwohnheim. Aber dann haben wir WG gegründet mit einer Freundin. Ja.
Und hast du im BOKU-Heim gewohnt, oder?
Na, es war irgend so ein anderes Studentenwohnheim. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es geheißen hat.
Ja, es gibt eh mehrere in Wien, von dem ich sehe. Ja. Und wann hast du dann angefangen mit dem Studium?
Ich habe im Wintersemester 2015 angefangen.
Und was waren so die ersten Vorlesungen, die da in Erinnerung geblieben sind, 2015?
Also da ich habe erst im November, Ende November angefangen zu studieren, und normal fängt man ja Anfang Oktober an. Und die Steop-Phasen sind ja relativ kurz bei uns. Das sind ja nur so 2 Monate, und dann hat man ja schon Mitte Dezember die Prüfung. Und dann habe ich irgendwie angefangen, und das war so der erste Unterricht, das weiß ich noch ganz genau, war Materialkunde, glaube ich. Und das war dann die letzte Einheit. Das war so mein erster Unterricht, meine letzte Einheit. So, was? Wir reden schon die Prüfungen durch? So, okay, der Fragekatalog wird thematisiert. So, okay, geht ein bisschen schnell. Ja, das war so mein erster Eindruck.
Okay, also gleich direkt ins kalte Wasser. Wie ist dann mit dem ergangen? Hast du dann gleich die Prüfung gemacht im Dezember, oder?
Ja, genau. Ich wollte eigentlich keine Zeit mehr verlieren. Und habe dann gleich angefangen zu lernen und das ging eh okay. Also natürlich überdurchschnittlich habe ich es jetzt nicht abgeschlossen, weil also man profitiert ja von den Lehrveranstaltungen, wenn man vor Ort trainiert und so. Mhm. Und aber ja, es hat funktioniert.
Okay, ja, super. Also sehr, sehr kurze Vorlaufzeit in dem Sinn. Dann vielleicht ganz kurz zu deinen Studienkollegen und Kolleginnen. Wie war bei euch die Studierendenanzahl am Beginn?
Da, wo ich angefangen habe, waren schon wieder ein paar weg. Deswegen kann ich das nicht ganz hundertprozentig sagen. Aber ich denke, so um die 50 werden angefangen haben. Genau.
Okay. Also nur ein sehr starker Jahrgang 2014. Das bringt mich eigentlich zu einer eher allgemeineren Frage. Wie war der Frauenanteil bei euch von diesen 50?
Ja, leider sehr schlecht. Also unter 10% würde ich mal sagen, oder sagen wir mal 10% ist es circa gewesen. So, wenn man so 5, 6 Frauen.
Okay. Das heißt, mit deiner Ankunft hast du den Schnitt da natürlich nochmal anständig gehoben. was mich dazu jetzt bringt, vor kurzem habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt sagt, der überwiegende Anteil an Frauen, die es in die Holzindustrie oder eben auch in die Holztechnologie schaffen, hat irgendwie einen familiären Hintergrund. Oder zumindest war es früher so, während früheren HTL-Zeiten. Du bist ja quasi eigentlich eine völlige Quereinsteigerin mit dem, dass du Kunst machen wolltest. Oder gibt es da familiär irgendwo eine Anbindung?
Also es hat so peripher geschnitten, würde ich sagen. Mein Opa, der hat so ein kleines so Holzfällerunternehmen gehabt, aber wo ich ganz klein war, war das schon eigentlich nicht mehr existent. Aber dadurch haben wir halt so einen kleinen Waldbesitz und also wirklich mini, also ein Hektar oder so. Und vielleicht dadurch, Also, Rohstoffholz war halt immer irgendwie so omnipräsent, aber es ist irgendwie nie in diese Richtung gegangen, geschweige denn irgendwie drüber geredet, dass es überhaupt eine Rolle spielen könnte oder so in meinem Leben. Also, wenn das zählt, dann ja.
In einer offiziellen Statistik bestimmt irgendwo, aber so jeder für sich entscheiden, logischerweise. Da eben vielleicht ergänzend, weil es wahrscheinlich für manche irgendwie interessant ist, was würdest du einer Kollegin sagen, wenn sie sich irgendwie unsicher ist, ob sie das Studium anfangen soll?
Ja, als allererstes würde ich einfach mich mal hinsetzen mit dieser Person und mal meine Erlebnisse erzählen vom Studium, von der Berufserfahrung. Aber andererseits würde ich natürlich auch schon sagen, dass die Holzbranche trotzdem immer noch sehr konservativ ist und Frauen natürlich unterrepräsentiert sind und werden und auch, also ich möchte das nicht schönreden eigentlich, aber ich finde, das ist halt, wenn man die Leidenschaft hat und wenn man das möchte, also wenn man einfach Faszination für den Werkstoff hat oder halt irgendwie sich irgendwo schon sieht, dann soll man definitiv sich nicht verunsichern lassen, nur von dieser geringen Frauenquote. Und ich denke auch, dass vor allem momentan ist es eh, also es ist zwar wenig langsam, aber es ist im Wandel. Und ich finde eben, es ist umso wichtiger, dass mehr Frauen diesen Beruf oder halt diese Sparte einschlagen, um das eben verändern zu können, oder? Dass man nicht nur 10% Frauenanteil hat, sondern auch mal 30 oder 40. Ja. Aber ich finde es halt auch sehr wichtig, dass man halt immer erwähnt, dass das Thema Frauenquote ist ja immer so, ist immer ein sehr schwieriges Thema und ich habe das Gefühl, in der Holzindustrie noch mehr. Deswegen vielleicht, dass wir darüber auch noch ein bisschen reden, über die Frauenquote in der Holztechnik oder so. Wie hast du das Gefühl, ist die Frauenquote auf der Universität, ist das ja eigentlich gut, oder?
Ja, also ich muss sagen, man merkt da die ähnlichen Tendenzen, die du jetzt angesprochen hast, dass es halt immer mehr wird. Ja. Also die auf Seiten der Universitätsassistenten und Assistentinnen sind wir jetzt eigentlich 50-50 bei unserem Institut. ich muss sagen, ich habe vor kurzem mit Wolfgang Kindl eine Folge aufgenommen, da haben wir auch kurz über das geredet und bin dann selber gleich einmal daneben gestiegen und habe mich komplett verzählt, ja, mit diesem Quotenanteil, aber halt auch, weil es eben, glaube ich, nicht so präsent ist im Alltag. Ja. Also ich glaube, dass es BOKU-weit und halt für so öffentliche Institutionen schon immer ein Thema ist und vielleicht auch für Bewertungen, aber man selbst im Alltag irgendwie nicht so Wert auf das legt. Wobei ich eben da jetzt schon sagen muss, dass es da auch im Wandel begriffen ist. Also natürlich von den Professoren, die bei uns am Institut sind, sind das natürlich nach wie vor 3 Männer. Ja. Da bin ich mir aber sicher, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass das bald einmal anders ausschauen wird. Ja. Zur Quote an sich, denke ich mal, ist es derzeit nur ein notwendiges Tool oder also eine Pflichtquote derzeit in Betrieben oder auch Universitäten wahrscheinlich noch ein notwendiges Pflichttool, ja, kann man aber auch vorstellen, dass das halt irgendwann auch obsolet wird, wenn dieser Weg von unten nach oben sich irgendwann einmal eingependelt hat. Ja. Also von dem her glaube ich, dass es natürlich im Wandel begriffen ist. Auf Industrieseite konnte ich es jetzt gar nicht sagen, nachdem ich erstens selbst keine Frau bin und deswegen keine Erfahrung habe dazu, wie das bei den Praktika war oder so. Ja, also von dem her, das kann ich irgendwie schwer bewerten und vor allem kann ich es schwer mit anderen Industrien vergleichen. Ja, da müssen wir vielleicht mit jemand anderem noch drüber reden. Aber das leitet, glaube ich, ganz gut über zum zweiten Teil. Das mischt sich mit dieser Quote vielleicht noch ein bisschen. Wo hast du deine Praktika gemacht während der Studienzeit?
Also, ja, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie ich es gemacht habe. Also angefangen hat es mit dem Pflichtpraktikum bei der HTL, also in so einer Tischlerei. Am Monat, so also Pflichtpraktikum. Das zweite, also ja, jetzt sind nicht alle auf die wichtigsten, also ich habe auch bei Woodcore Plus Praktikum gemacht, 2 Monate, in der Klebstofftechnologie. Und ein wichtiges Praktikum, was mich dann eh in die Schweiz geführt hat, war so ein 8-monatiges Praktikum bei Treviso. Das ist so ein Softwareunternehmen, was das Produkt, so ERP-System für Tischlereien und Holzbauer verkauft. Und da habe ich dann eben angefangen, als Praktikantin, Projektleiterin ERP zu arbeiten. Und ja, da war ich dann die zweite Frau von 40. Also.
Okay, also ist die Softwarewelt wahrscheinlich auch nicht viel weiter, was das betrifft. Oder zumindest die Holzsoftwarewelt, ja.
Ah nein, ich glaub überhaupt, dass, dass wir vor allem in der Holzindustrie sehr wenig Frauenanteil halt haben in der Industrie.
Das ist quasi dann während dem Studienverlauf und so passiert. Jetzt ist natürlich dann noch die Frage, womit hast du dich in deiner Bachelorarbeit beschäftigt?
Ich habe mich beschäftigt mit, also das Thema war Werkstoffe aus Kaffeehäutchen. Ja, sehr, sehr spannendes Thema, okay. Muss ich sagen. Also so, wenn du Kaffee röstest, dann fällt so eine kleine Silberhaut an, also so Kaffeesilberhäutchen, und das ist so ein Abfallprodukt. Und es ist also entweder du verwertest die halt thermisch oder es wird so viel Tierstreu verwendet, aber eigentlich gibt es halt nicht wirklich viel Verwendung für dieses Abfallprodukt. Und eben Aufgabenstellung war halt, mal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und so Werkstoffe zu generieren mit diesem Material. Und da haben wir dann 3 verschiedene Bereiche angeschaut. Also einmal haben wir es so angeschaut, so quasi Vergleich mit so MDF. Quasi, dass wir so herstellen wie MDF, also, und dann einmal mit einer Kraftblex heißt es, glaube ich, das, genau, und dann noch Nanopapier haben wir daraus hergestellt, und es war halt eigentlich, ja, wir sind dann gegenübergestellt, so quasi die Festigkeiten und was man halt damit machen kann, also ob man es jetzt nur im Dekorbereich verwenden kann oder wirklich auch für tragende Elemente, und ja.
Und wie hat das funktioniert?
Also leider nur im Dekorbereich. Ich glaube, sonst wäre das wahrscheinlich schon weit aufgegriffen worden.
Okay, ja. Und wie viel so Häutchen fallen da an? Also was ist das, von welcher Menge spricht man da? Hast du da eine Idee dazu?
Das müsste ich jetzt schnell nachschauen sonst. Also, okay. Aber es sind schon einige Tonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele zig Tonnen, aber das kann ich leider nicht sagen.
Ja, ist ja nicht so dran.
Schon wieder länger her.
Ja. Quasi Bachelorstudium hast du dann wann beendet? 2017 wahrscheinlich oder so irgendwie?
Ah, nein. Also 15 habe ich erst angefangen.
Ach so, ja, deswegen, stimmt.
So schnell war ich nicht. Ja, nein. Also 7 Semester habe ich gebraucht. Im Januar 2019 habe ich die letzte Prüfung geschrieben. Mhm. Und da war ich dann eh gleich wieder in der Schweiz. Also habe ich geschrieben und dann bin ich sofort umgezogen wieder.
Mhm. Das zeichnet sich ein Muster ab, ja.
Ja, ja, anscheinend verbrate ich nicht gern Zeit.
Mhm. Ja, sehr gut. Ich habe auch vor kurzem mir mit dem Thema auseinandergesetzt, Studienzeit und Studienverlängerung, sage ich jetzt einmal. Du hast eben gesagt, 7 Semester, die Mindeststudienzeit sind 6. Wieso sind es bei dir 7 geworden?
Sensibles Thema, würde ich sagen. Nein, das war ein Scherz, aber es ist so, ich hätte es eigentlich in 6 Semester geschafft, habe aber dann sehr viel Zeit in die Organisation der Interfo investiert und dann ist halt so die letzte Prüfung, habe ich halt so sehr sporadisch gemacht und in dem Fall habe ich es halt nicht geschafft, oder? Mhm. Und dann ist so, ja, nur dadurch habe ich halt dann ein Semester anhängen müssen, um dann eine Prüfung zu schreiben.
Mhm. Okay. Genau. Also, wie gesagt, 7 ist eh noch weit weg davon, dass es irgendwie ein Thema wäre. Es ist nur, weil ich mir vor kurzem eben diese Statistik angeschaut habe und es ist halt so, 7 bis 8 Semester ist so der Durchschnitt und die Hauptgründe sind halt eben Erwerbstätigkeit zum Beispiel. Also sie arbeiten nebenbei schon und schaffen halt deswegen diesen organisatorischen Ablauf, also diese gedachte organisatorische Zeit nicht ganz. Und der zweite Grund wäre halt beim Bachelorstudium die Schwierigkeit, also es gibt halt anscheinend ein paar Vorlesungen, die für manche ein bisschen schwerer sind. Ja. Deswegen hätte es mich jetzt einfach interessiert. Aber das ist eh ganz spannend, wenn du sagst Interphob. Was ist das?
Ja, gleich. Ich möchte noch zum anderen dazu sagen. Ich glaube, es ist auch die Priorisierung, oder? Mhm. Am Anfang, also ich glaube, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber bei mir war es einfach am Anfang so, dass ich... ja, das sind die Fächer, da du halt die Entscheidungsfreiheit hast, kannst du probieren, die Fächer, die du halt nicht so gern hast oder die halt nicht so zusagen, die schiebst du halt raus, oder? Und dann ist halt auch so, dass du halt irgendwann hast du halt nur mal die für die schwierigen Fächer am Schluss und dann zieht sich's halt noch weiter, obwohl du vielleicht dann eigentlich das in 6 Semester schaffen könntest, aber wegen dieser Misskalkulation würde ich sagen, also ich glaube, dass es auch viel das ist.
Ja.
Also,
weil du gerade sagst, für dich schwierige Fächer, die sind natürlich für jeden ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, für mich war es die allgemeine Chemie, also eigentlich ein Fach aus dem ersten Semester, das ich erst im 6. dann gemacht habe. Was war für dich so was du rausgeschoben hast?
Allgemeine Physik. Okay. Also genau. Also Chemie habe ich mir mega gern gehabt, das habe ich echt super gern gelernt und so. Mhm. Aber so alles so Fächer, die mit Physik halt zu tun gehabt haben, waren jetzt nicht so meine Leidenschaft und das war schon, also war immer schon so und deswegen, ja, letztes Fach allgemeine Physik vom ersten Semester.
Mhm. Okay, ja. Und wie ist da mit dem Gang in die Kammer erinnern, da darf man keine Formelsammlung verwenden und es ist halt eigentlich eine Rechenprüfung. Wie hast du auf das dann überwunden und vorbereitet?
Ja, also einmal durchzufallen.
Okay, ja.
Ich glaube, das bereitet schon vor, weil da hat man ja schon diesen Grundstress, oder? Mhm. Ja, ich habe halt echt so wie Wahnsinnige einfach diese Formeln auswendig lernen. Das war halt für mich echt schwer, weil es halt, ja, also natürlich hätte ich es mir irgendwie herleiten können, aber es war halt für mich so dieser Druck schon, okay, jetzt dann du hast im Kopf schon irgendwie in der Schweiz mit dem Praktikum, dann irgendwie noch die Formeln und ja, halt echt so gute Formelsammlung geschrieben und wirklich jeden Tag diese Formeln gelernt, bis ich sie irgendwann auswendig haben können. Mhm.
Und hast du das Gefühl, dass du die jetzt auch noch warst?
Nein. Okay. Also es war, ich möchte jetzt nicht das österreichische Bildungssystem anprangern, aber Grundlagen Physik war für mich halt schon eher mehr Polemie lernen, würde ich sagen.
Das heißt, man muss halt dann auf der Uni das nachholen, was man eigentlich schon an Grundstock haben sollte für die Universität wahrscheinlich in manchen Fächern.
Eine schlechte Kombi, würde ich sagen, aber es hängt schon sehr viel davon ab, was man in der Oberstufe oder in der HTL oder wie auch immer lernt. Also so ist schon gemerkt, zum Beispiel Chemie, wie du gesagt hast, habe ich auch wenig gehabt, vor allem auch nicht so viel in der HTL oder so, aber da habe ich dann gern einfach das aufgeholt.
Und wie hast du da generell den Eindruck gehabt von der BOKU, wie das Studium aufgebaut ist?
Gut. Also muss ich aber sagen, dass es relativ lang gedauert hat bei mir, dass ich es gut empfunden habe. Weil, also sicher 4 Semester, weil mit der Struktur nicht ganz so zufrieden, weil irgendwie so diese muss ich sagen, ja, dieses Drei-Säulen-Prinzip finde ich, also ich weiß nicht, ich glaube, dass das eh schon mal erwähnt.
Das haben wir schon mal erwähnt.
Genau, ja, genau. Also. Das habe ich eigentlich immer so einfach hingenommen, so okay, ja, man schneidet halt nicht wirklich viel, also man geht halt nirgendwo in die Tiefe und das habe ich irgendwie zuerst ein bisschen schade gefunden, weil ich gedacht habe, ja, jetzt studiere, jetzt möchte ich tiefer in die Materie gehen und nicht noch mehr anschneiden wie schon in der HTL und habe aber dann eben so nach dem vierten Semester habe ich halt empfunden, okay, eigentlich ist es genau richtig aufgebaut und es ist super Struktur und man lernt so viel, vor allem für die Berufsbilder, die man halt dann eben anstrebt. Und also im Endeffekt hat es ein bisschen länger gedauert, wo ich mir denke, okay, ich hätte mir irgendwie so einen Podcast vielleicht gern gewünscht oder irgendwie so Personen, die irgendwie unterschiedliche Berufsbilder aufgezeigt haben und so, hey, das und das könnt ihr werden und nicht nur die oder der Produktionsleiterin im Sägewerk.
Also. Ja, okay. Also es wäre gut, ein paar Vorbilder zu haben, die man sich anschauen kann. Paar Lebenswege, die man sich schon anschauen kann, wo könnte es hingehen, was könnte ich machen, wie ist es dem ergangen, so in die Richtung ein bisschen.
Ja, und auch diverse, also, weil wir haben halt immer, also wir haben wirklich sehr oft über eben Produktionsleiterin gesprochen und so und eben der Grund, wieso ich eigentlich dieses Praktikum gemacht habe im ERP, war eigentlich der, weil ich so perplex war, so, oh, was, das kann man machen mit unserem Studium? Hey, das muss ich sofort ausprobieren. Und weil das halt nie die Rede war, oder beziehungsweise halt, die haben wir jetzt mal kurz irgendwie so kurz angeschnitten, es gibt ERP-Systeme, aber es ist jetzt nicht weitergegangen oder so. Und das, glaube ich, ist noch bei vielen Berufsfeldern so der Fall, die eigentlich bei uns in der Industrie schon repräsentiert werden.
Und jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr repräsentiert werden mit fortschreitender Digitalisierung und ähnlichen Dingen. Ich würde jetzt eigentlich gern das Thema Interphobie überspringen, aber vielleicht ganz kurz nur, was ist das und was hast du da organisiert?
Die Interphob ist internationales Studierendentreffen für Holz- und Forstwirte. Also es ist so ein Vernetzungstreffen, wo das wird auch von Studierenden organisiert. Und 2018 war es in Österreich und dann haben wir mit der FH in Kuchl haben wir das gemeinsam organisiert. Circa 150 bis 200 Teilnehmerinnen und ja, es geht halt eben um Vernetzen, aber auch um Exkursionen, Fachvorträge, aber auch die anderen Kulturen kennenlernen, um sich einfach auszutauschen und ja, genau.
Und du hast eben erwähnt, du warst am Abschluss des Bachelorstudiums schon am Sprung wieder in ein anderes Land. In dem Fall ist das über die Interphob entstanden oder über etwas ganz was anderes?
Okay. Ah, das ist gar nicht über die Interphob entstanden, obwohl die Schweiz sogar vertreten war. Aber da war es eigentlich, glaube ich, schon fix, dass ich das Praktikum mache. Aber auf der Plattform holzjobs.eu, da habe ich das Praktikum gefunden. Genau. Es ist jetzt so eine Jobplattform für diverse Berufe in der Holzindustrie. Und das habe ich eigentlich immer, schaue immer ganz gerne rein, um zu sehen, was es so gibt und so. Andere schauen Wohnungen an, ich schaue so Jobinserate. Und genau, da habe ich das dann gefunden.
Okay. Also die Holzjob.eu-Seite ist eher von einem BOKA-Absolventen ins Leben gerufen worden, vom Diplom-Ingenieur Stefan Vötter, der mittlerweile an der HTL in Kuchl unterrichtet. Ich habe das früher auch immer ganz gern da reingeschaut. Manchmal ist es natürlich sehr leerstellenlastig, aber trotzdem ganz interessant, welche Betriebe man da so findet. Das heißt, du hast über diese Plattform das Praktikum gefunden und hast dich dann eben entschieden, dein Masterstudium woanders zu machen. Wo machst du das jetzt?
Ich studiere an der Berner Fachhochschule. Das ging dann so Hand in Hand mit dem Job, dass die halt gesagt haben, okay, ganz am Anfang haben wir schon abgeklärt, ich darf das Praktikum anfangen, sie möchten aber, dass ich halt bleibe. Ich habe dann gesagt, okay, mein persönliches Ziel ist, die Master zu machen und wo ich den jetzt mache, ist eigentlich nicht egal, aber es ist so eine gute Möglichkeit, ihn auch in der Schweiz zu machen, sonst hätte ich den halt eben den Master an der BOKU gemacht, also Holz und Management. Und dann haben sie gemeint, okay, dann startet es dann im Januar 2019, habe ich das Praktikum angefangen und gemeint, okay, dann startest du mit September 2019 Master und dann arbeitest du Teilzeit als Projektleiterin. So haben wir uns geeinigt und genau, da war ich dann inklusive dem Praktikum fast 2 Jahre bei der Firma. Jetzt arbeite ich aber auf der Berner Fachhochschule, weil die haben so ein sehr spannendes Modell. Eben die Master gibt es auch nur in Teilzeit und sie bieten dann immer Forschungs- Jobs für 50% an.
Okay, aber das heißt, die haben auch die Studierendenanzahl an diese Stellen limitiert, oder wie funktioniert das dann?
Nein, eigentlich nicht, aber okay. Meistens sind es, also es ist ein sehr kleines Studium, jetzt im Masterstudium, wir sind zwei Vertiefungen. Die eine Vertiefung ist Management of Processes and Innovation, also Studium ist auf Englisch, und das mache ich, es ist also so, ja, Prozessmanagement, und dann gibt es noch Complex Timber Structures, das sind Holzbau ist. Und die Holzbauer, die ja, so 80-90% von denen, die arbeiten nicht auf der Uni, sondern in Planungsbüros und so, technische Büros. Und aber von MPI, also von der Vertiefung, die ich mache, da sind eigentlich alle auf der Uni angestellt, weil es da auch mehr Positionen zur Verfügung.
Und was ist deine Arbeit auf der Uni jetzt für diese 50%?
Ich bin im Institut für digitale Holz- und Bauwirtschaft. Und da gibt es den Kompetenzbereich Management und Marktforschung. Mhm. Und da arbeite ich. Also ja, unterstützende Tätigkeiten bei Marktanalysen, Umfragenauswertungen und so weiter.
Mhm. Und wie läuft es im Studium?
Also das Studium läuft gut. Es ist einfach, es ist eine sehr gute Möglichkeit, einfach nebenbei auch zu arbeiten, was ja dann theoretisch und praktisch ist. Was sehr erfüllend ist. Also ich würde sagen, das Studium läuft gut. Ja.
Okay.
Und so wieder zu sagen.
Und was ist das Thema der Masterarbeit?
Das steht noch nicht fest.
Das steht noch nicht fest. In also welcher Richtung?
Strategisches Management vielleicht.
Da ist natürlich dann das Bild vor, dass man fertig wird mit dem Masterstudium, und dann ist man ja eigentlich wieder an diesem Scheideweg, den du heute schon zweimal angesprochen hast. Ja. Hast du diesmal früher Gedanken gemacht, was du machen könntest, oder legst du das wieder so an wie beim letzten Mal, dass dann bei der Defense ja schon den Koffer in der Hand hast? Ja.
Also möchte ich nicht sagen, dass ich überlege es mir immer früh. Ich kann mich einfach nie entscheiden, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die alle gut finde. Und dann habe ich immer das Gefühl, musst du die beste Entscheidung treffen. Also nur nicht, dass man denkt, dass ich nie einen Plan habe oder so. Es gibt einfach zu viel. Ja, es gibt wir sind wieder da. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wieder in verschiedene Richtungen, wo ich hin möchte. Also ich liebäugel mit Management Traineeships. Mhm. Also das würde mich sehr interessieren. Also weil da gibt es verschiedene Traineeships, die angeboten werden von Stora Enso, Team 7 und so weiter. Also falls jemand zuhört. Und das würde mich sehr interessieren, aber da kommt es halt auch immer auf den Zeitpunkt drauf an, bieten sie es an, wenn ich fertig bin und so weiter. Und ja genau, es ist halt auch wieder die Frage, ob das halt einfach vom Zeitpunkt her passt. Das ist eigentlich gerade das, wo ich mich am meisten drauf fixieren möchte. Und ich denke aber schon, dass ich dann wieder zurück nach Österreich oder woanders hin möchte. Aber definitiv sehe ich mich mehr also in der Industrie und eben in einer Management-Position.
Ja, das ist ein sehr guter Überblick und auch eine ganz gute Runde. Ich hätte abschließend nur eine Frage, und zwar ein bisschen philosophischer, ja. Angenommen, du hättest ab nächster Woche einen 8. Wochentag. Du kannst jetzt natürlich aussuchen, ob das jetzt Freizeit oder Arbeit ist, was auch immer dann, ja. Was würdest du irgendwie mit der Zeit anfangen?
Ja, also wie du genau gesagt hast, also wenn ich es mir freizeittechnisch aussuchen würde, würde ich glaube an dem Tag sehr viel Kulturelles machen. Also ich würde wahrscheinlich mehr in Museen gehen, mehr malen, also das Künstlerische irgendwie mehr aufleben lassen, was halt jetzt eher mehr so sekundär ist und was halt ein bisschen zu kurz kommt. Und ich würde natürlich auch mehr Zeit investieren in irgendwelche Events zu planen für Frauen in der Holztechnik und so. Mhm.
Hast du ein bestimmtes Event im Kopf, oder hast du ein Konzept, das du, ich meine, du musst es natürlich nicht teilen, wenn das die nächste Generation der TED-Talks ist, dann kannst du es natürlich für dich behalten, ja. Aber hast du irgendein Konzept?
Ja, also wir arbeiten gerade dran, und ich kann noch nicht so viel sagen dazu, aber ich erzähle dann gern mal wieder drüber davon. Aber es geht eben darum, dass man halt Frauen in der Holztechnik mal die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigt, aber natürlich soll es inklusiv sein, also nicht nur für Frauen, sondern auch für die generelle Jugend und so. Die gerade auch sich vielleicht ein bisschen verloren fühlt.
Ja, jetzt in der Zeit umso mehr wahrscheinlich für viele. Ist das also quasi deutsch fokussiert, oder soll das international aufgelegt sein?
Also mein Plan wäre, also natürlich, je internationaler, desto besser, aber das ist so, das ist eher mehr surrealistisch jetzt gerade, aber obwohl eigentlich durch Zoom und die ganzen Medien ist es vielleicht gar nicht so abwegig, aber eher mehr im Dachraum, das ist cool. Okay. Aber eben, es ist alles noch mehr Plan und der Idee als irgendwas Handfestes, aber in den nächsten Monaten wird sich sicher mehr herauskristallisieren.
Und das machst du mit der Uni zusammen oder eigen?
Das ist auch noch nicht ganz so.
Okay. Ja, sehr spannend. Also da würde es mich auf jeden Fall interessieren, wenn wir sie vielleicht nochmal dazu unterhalten können. Dann können wir auch garantiert nur ein bisschen näher auf das Thema eingehen. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir nur noch viel Erfolg mit deiner Masterarbeit und wir hören uns bald hoffentlich.
Ja, danke, dass Sie das sehen dürfen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick, abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.